Wie können Sie Ihnen herzlichen Dank für die Einladungsworte? Liebe Schülerinnen und Schüler, ich darf mich erstmal für meine Stimme entschuldigen. Es klingt wie eine Reinkreise heute, aber ich werde es wahrscheinlich nicht ändern können. Ich bin froh, deshalb, dass ich ein Mikrofon heute mal habe, um jetzt die Stimmbänder nicht allzu sehr pressen zu müssen. Aber also dafür möchte ich mich entschuldigen. Wir müssen es jetzt aushalten für die nächste Stunde. Ich habe nur ein Thema zu reden, das es eigentlich gar nicht gibt. Notfallpädagogik. Wenn Sie mal im Internet nachschauen und wirklich den Begriff Notfallpädagogik, werden Sie feststellen, Sie werden auf nichts stoßen. Jedenfalls auf fast nichts. Es gibt da den englischen Begriff Emergency Education, aber das meint etwas völlig anderes, als das ich jetzt im Moment sprechen will. Emergency Education heißt so viel wie: Wie baue ich Schulen auf in krisengeschüttelten Ländern oder nach irgendwelchen Katastrophen, wie kriege ich den Bildungsbetrieb wieder in Gange? Aber das ist nicht mein Thema. Mein Thema meint Notfallpädagogik. Das heißt, wie kann ich mittels pädagogischer Möglichkeiten Kindern beistehen, die in Not sind? Jetzt kann es Not sein, natürlich alle möglichen Arten betreffen. Ihr habt ja gar nicht so viel Zeit, allein die Möglichkeiten aufzuzählen, was es da alles gibt, wo man in Not sein kann, wo man, also ich meine jetzt wirklich richtig in Not sein kann, und wo man Menschen und pädagogische Techniken oder psychologische Techniken brauchen kann, um schlichtweg zu überleben. Was ich also jetzt zu tun haben werde, innerhalb der nächsten Stunde ist, ich möchte Ihnen erstmal erzählen, eigentlich, dass ich dazu Wort gekommen bin. Und das Zweite ist, das macht dann den zweiten Teil aus, ist die Frage, was ist denn das eigentlich? Notfallpädagogik. Dazu müssen wir uns dann ausführlich unterhalten, mal eine gewisse Zeit, was ist denn ein Trauma, also eine Verletzung, eine seelische Verletzung. Und wenn wir das mal verstanden haben, dann wird es im dritten Teil kommen, das wird eine einfache Bildpräsentation sein, von meinen Erlebnissen im Gazastreifen in diesem Jahr. Da werde ich Ihnen das dann praktisch zeigen, was ich vorher theoretisch versucht habe, Ihnen nahezubringen. Und ich denke, es hat eine Berechtigung, nicht nur Spiegelung jetzt dessen, was ich tue, sondern ich gehe mal davon aus, dass jeder Mensch in seinem Leben mindestens einmal an eine Stelle kommen wird, wo das, was ich heute erzähle, von ganz praktischem Wert sein wird. Also es wird Sie auch betreffen, irgendwann in Ihrem Leben mindestens einmal, das sagt jedenfalls die Statistik. Und Sie können dann vielleicht besser damit umgehen, wenn Sie das gehört haben, was ich Ihnen sagen möchte. Es hat 2006 begonnen. 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Deutschland. Da war in Stuttgart der Austragungsort und der Oberbürgermeister der Stadt Stuttgart hat junge Menschen eingeladen, weil ein Begleitprogramm, ich will nicht sagen ein Alternativprogramm, aber ein Begleitprogramm zur Fußball-Weltmeisterschaft machen wollte, das mehr kulturell-künstlerischer Art war. Und es ist bei der Gelegenheit, kurz vorher und nach vorher, anlässlich unseres Waldorf-Aktionstages, aufgefallen gewesen, dass da von Stuttgart aus die Waldorf-Pädagogik nebenbei die einzige Pädagogik, die heute weltweit Dimensionen erreicht hat, also in über 80 Ländern der Erde tätig ist. Dass von Stuttgart diese Pädagogik ausgegangen ist, also nicht nur Mercedes-Benz, nicht nur Bosch, nicht nur Mahle oder sonstige Wirtschaftsunternehmen, sondern dass auch kulturell was ausgegangen ist in dieser Stadt. Und er hat mich dann angefragt, ob ich nicht dafür sorgen könnte, dass an diesem Treffen der Weltjugend in Stuttgart anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft nicht auch andere Schüler aus aller Welt daran teilnehmen konnten. Das haben die Freunde der Erziehungskunst dann gerne getan, das zu organisieren. Und mitten in dieses Ereignis hinein, wo dann hunderte Waldorfschüler waren, unter anderem auch eine Gruppe behinderter Jugendlicher und Kinder aus dem Libanon, mitten in dieses Ereignis hinein ist der israelische-palästinensische Krieg ausgebrochen. Das hat zur Folge, dass die libanesische Gruppe nicht mehr ihre Heimat zurückkehren konnte. Also diese 20 Jugendlichen mussten in Stuttgart bleiben, sind wunderbar versorgt worden durch die Stadt. Also Programm jeden Tag, morgens bis abends, beste Ausstattung. Und alles hat nichts genützt, denn diese Jugendlichen sind von Tag zu Tag psychisch labiler geworden, instabiler geworden. Ihr, was ihr gesagt, sind Behinderte gewesen, ihre Krankheitsbilder sind immer mehr ausgebrochen. Das heißt, dass wenn einer Epileptiker war, dann hat er jetzt weitaus mehr Anfälle bekommen, permanent. Auch die Betreuer sind immer instabiler geworden. Sie wollten nach Hause. Und von zu Hause haben die Eltern gezogen, sie wollten ihre Kinder nach Hause bekommen. Und jetzt standen wir da, auf die Stadt, haben gesagt, um Gottes Willen, wir können doch nicht gehen und den Krieg zurückschicken. Seid doch froh, dass Sie hier sind. Und passiert Ihnen, Sie sind wunderbar aufgehoben. Jetzt können Sie an der Stelle sehen, dass da ein kultureller Bruch auftritt. Wir denken so. Die Menschen dort denken überhaupt nicht so. Wenn da Krieg ist, da ziehen die zusammen. In eine Wohnung. Aus dem ganzen Land kommen die Familienangehörigen zusammen, um irgendwo sich in der kleinen Wohnung dann zusammen zu bewegen. Mit dem einen Ziel, dass wenn schon jemand sterben muss, sie alle zusammen sterben dürfen. Das ist ein Blick, den wir nicht haben auf das Leben. Und wir haben es versucht dann zu verhindern, dass die wieder zurückgehen, bis wir dann gemerkt haben, wir haben hinter unseren Rücken irgend obskure Fluchthelfer angehört gehabt, die sie dann nur für Isien irgendwo in den Libanon zurückschubeln sollten. Und spätestens in dem Moment haben wir dann gesagt, das kann ja nicht sein. Die werden dann nicht der Gießen auf dem Flughafen stehen, das Geld wird weg sein und keiner wird sich hier um sie kümmern. Also wenn schon, dann machen wir es selber. Und so habe ich von der Stadt Stuttgart den Auftrag bekommen, dann Kinder und Jugendliche in den Krieg zurückzuführen. Wir haben es organisiert, einen Milliardär in Syrien hat die ganze Zeche bezahlt, wir sind in Syrien, in Libanon eingereist, über diese ganzen Autobahnen, wo die Brücken zerschossen waren. Wo an jeder Ecke verschossenes Fahrzeug rumlag, über Schleichen, über abenteuerlichster Art. Wir hatten das alles sehr, sehr gut vorbereitet. Wir hatten die Israelis informiert, wie wir fahren werden. Wir hatten Schutzbriefe für Facebook dabei. Und wir haben glücklicherweise diese Kinder nach Beirut zurückbringen können, unbeschadet. Aber in diesem Moment habe ich in meinem Leben zum ersten Mal erlebt, was Krieg ist. Ich habe das vorher aus dem Fernsehen gekannt, ich habe darüber gelesen und so weiter und so fort. Aber was das bedeutet, erlebt als zum ersten Mal in dieser Nacht. Ich will das gar nicht schildern jetzt. Das ist nicht mein Anliegen am nächsten Tag. Am nächsten Morgen bin ich dann noch in die Wallerschule gegangen, in Beirut, eine Schlangenschule, die zu einem riesigen Flüchtlingslager ausgebaut war. Und als ich da so durch diese Räume ging und durch den Hof, wo diese Zelte standen und diese Kinder spielten, da habe ich, der ich mich jetzt vorhin erzählt, Sonderpädagoge bin, habe ich natürlich in jedem zweiten Blick gesehen, was mit den Kindern los ist. Und ich wusste, was daraus werden kann, nicht werden muss, wenn ich was passiert. Denn ein Schock, ein Psychotrauma, ein schreckliches, belastbares Erlebnis, das Kinder haben, das kann Langzeitwirkung haben. Darüber will ich jetzt in Anleitung ein bisschen was erzählen. Und ich wusste auch, mit welch primitiven, einfachen Mitteln man eigentlich diesen Kindern helfen könnte, wenn es nur getan werden würde. Zumindest ansatzweise. Und das war der Geburtsmoment, die entstehen dessen, was wir heute Notfallpädagogik nennen. Wir haben dann in Libanon, glaube ich, 4 oder 5 Einsätze durchgeführt im Jahre 2006, 2007 mit Psychologen, mit Erziehern, mit Ärzten, mit Therapeuten, mit Sonderpädagogen, mit Erlebnispädagogen, mit Theaterpädagogen, mit allem Möglichen, was wir vorstellen können, was helfen kann, Kinder stark zu machen nach solchen erschreckenden Erlebnissen. Wir haben dann 2008 nach einem schweren Erdbeben in Sichuan in China einen Einsatz in China gemacht, in Bergregionen, wo ich vermute, dass ganz selten nur Langnasen hinkommen, also werden ja dort so genannt. Wir haben dann jetzt im Jahr 2009 zwei Einsätze im Gazastreifen gemacht. Den ersten eigentlich mitten im Krieg noch. Den zweiten im Juni dieses Jahres. Ich bin gerade vor ein paar Tagen aus dem Wettbewerbsgebiet aus Indonesien zurückgekommen, wo wir auch dort in Bergdörfern versucht hatten, den Kindern, die da in den Flüchtlingscamps lebten, also ihre Dörfer waren alle zerschüttet und zerstört, den Beistand zu leisten und ihnen zu helfen, ihre traumatisierenden Erlebnisse, die sie gehabt haben, irgendwie in einen Heilungsvorgang zu bringen. Also, das war der Einstieg. Jetzt wissen Sie, wie ich dazu gekommen bin, mit anderen zusammen so ein Unternehmen zu schaffen. Jetzt, was ist das eigentlich? Was wird da gemacht? Was wird konkret gemacht? Also, was die Frage davor ist, was ist ein Trauma? Was ist ein Psychotrauma? Psychotrauma heißt ja nichts anderes zunächst mal als seelische Wunde. Trauma ist die Wunde, Psycho die Seele, seelische Wunde. Und wenn Sie da können Sie mal ganz so als Bild mal, als Vergleichsbild wirklich mal so eine Schnittwunde an der Hand mal nehmen und es vergleichen. Und was passiert da? Wenn Sie schneiden, dann werden die Grenzen des Organismus verletzt. Es tritt etwas aus, was normalerweise innerhalb des Organismus ist. Zum Beispiel Blut oder so. Es wird dann wehtun. Und Sie haben auf jeden Fall das Bedürfnis, den Schmerz, der damit verbunden ist, zu äußern. Sie wollen diesen Schmerz äußern. Sie tun es ganz unbewusst zunächst mal, indem Sie aussagen vielleicht, indem Sie weinen, indem Sie schauen, wie der Schmerz Sie übermannt. Sie wollen den Schmerz der Umwelt erfahren. Dann wird eine gewisse Zeit eintreten. In der Zeit wird die Wunde langsam verheilen. Es wird neue Raum entstehen. Im Laufe der Zeit, zuvor wird eine Kruste da sein. Und wenn die Kruste abfällig und haltbar ist, kann es sein, dass eine Narbe zurückbleibt. Aber in aller Regel ist die Wunde nach einer gewissen Zeit verheilt. Sie können bei kleineren Wunden, aber auch bei größeren Wochenfristen rechnen, dass das passiert. Sie müssen auch heute, wenn Sie nach einer Operation nach wenigen Tagen eigentlich aus der Klinik entlassen. Ja, genau so ist es mit einer psychischen Wunde auch. Genau das Gleiche können Sie vergleichen. Also, Sie machen sich weh, Sie haben das Bedürfnis, noch Schmerz mitzuteilen. Die Wunde, das wird verkrusten, das wird sich neu aufbilden. Es wird innerhalb einer gewissen Zeit, also eines gewissen Zeitabschnittes, die Wunde verheilen. Aber wenn wir bei dem Bild bleiben, dann wissen Sie auch, dass bei manchen Wunden das nicht passiert. Da tritt die Infektion ein, da kann es zu einer Veranderung kommen. Wenn es sich noch weiter treibt, kann es eine Blutvergiftung geben. Und das heißt, sie kommen an einen Punkt heran, wo die ganze Sache lebensgefährlich wird. Und genau so ist es in der psychischen Wunde auch. Ganz genauso. Auch da gibt es Infektionen, die durch eine nicht sachgemäße Blutbehandlung oder durch irgendwelche Gründe, die eingetreten sind, hervorgerufen wird. Auch da kann es zu erheblichen Komplikationen kommen, die am Ende meistens tödlich enden. In diesem Fall meistens das Suizid. Aber es gibt auch andere Möglichkeiten. Und jetzt möchte ich Ihnen mal ganz kurz vorstellen, wie der Verlauf einer psychotraumatischen Verletzung ist. Jetzt will ich mal gucken, ob ich das hinkriege. Ja. Also, wir fangen mal damit an, dass dieses Bildchen hier, das soll einfach mal eine Katastrophe darstellen. Also Katastrophe meine ich jetzt, kann alles möglich sein. Sagen wir mal beim Verkehrsunfall, um nicht gleich zum Krieg zu kommen oder zu übergehen, sagen wir mal bei einem Verkehrsunfall. Ich weiß nicht, wer von Ihnen, ich habe in meinem Leben viele Beobachtungen machen können, wie sich Menschen auf Kreuzungen oder bei Unfällen verhalten. Und wenn Menschen im Schock sind, dann können sie die abenteuerlichsten Dinge erleben. Also stellen Sie sich einen wirklich schweren Verkehrsunfall mit einem Menschen, der vielleicht im Sterben ist, lebensgefährlich, verursacht durch einen Fahrer, und wie verhält sich der jetzt? Da
Der eine versucht sich um den Verletzten zu schützen, der andere tut so, als wäre überhaupt nichts passiert. Andere sitzen da, die heulen, die schreien, die weinen, die sind bleich, die sind am Rande des Zusammenbrechens. Andere stehen da, wie eine Salzsäule, also bewegungslos, erstarrt. Ja. Sind nicht fähig, sich nur auf den Fuß zu bewegen, sind die Mimik, das Gesicht hinein, starre Augenausdruck. Andere lachen, fangen sich nicht mehr an, sind mit richtigen Lachkämpfen drin. Und so können wir jetzt eine weitere Beschreibung machen. Und ich sage Ihnen, alles das ist nicht steuerbar, alles das ist in einer gewissen Weise normal. Es ist ein Schockzustand, der oft nach Stunden, manchmal erst nach Tagen, manchmal erst nach Wochen nach ist. So geht's los. Ich gehe jetzt mal davon aus, in dieser Akutphase, ungefähr ein bis zwei Tage, das ist so der Durchschnitt, wo dieser Schockzustand anhält, dann kommt eine nächste Phase, die nennt man die posttraumatische Belastungsreaktion. Das ist eine Phase, die geht so ungefähr 4 Wochen. Kann aber auch bis zu 8 Wochen gehen. Und in dieser Phase nun treten unendlich oder können unendlich viele Symptome auftreten. Keiner weiß, welche Symptome auftreten werden. Keiner weiß genau, warum das gerade die Symptome bei diesen Menschen auftreten und bei anderen völlig andere. Aber lass mich mal ein paar beschreiben. Also zum Beispiel was Einfaches, Konzentrationsprobleme. In dieser Phase, nach einem solchen Schock, haben Sie wochenlang damit zu tun, dass Sie sich einfach nicht mehr konzentrieren können. Das hat natürlich sofort Auswirkungen auf die Schule, das hat Auswirkungen auf Ihr Berufsleben, das hat Auswirkungen auf Ihren Alltag als Allgemeiner. Konzentrationslos, motivationslos, Sie können sich für nichts mehr entschließen, irgendwas machen zu wollen. Es kann in Ihrem Bewegungsapparat zu regelrechten Lähmungen kommen. Also Sie wollen sich gar nicht mehr bewegen, sage ich jetzt mal vorsichtig, um noch vor der Lähmung zu bleiben. Das heißt, Sie hocken irgendwo in der Ecke rum, depressiv, traurig, bewegungslos. Sie wollen an keinerlei Aktivitäten teilnehmen, in aller Regel. Das ist die Mehrzahl. Also man noch nicht mal mehr laufen oder sonst irgendwas. Spazieren gehen schon gleich gar nicht, von Sport machen überhaupt gar nicht zu reden. Aber genauso gut kann auch das Gegenteil eintreten, dass sie hyperaktiv werden. Also dass sie Bewegungen durchführen, die sie gar nicht mehr steuern, die wie ausschießend sind. Sowohl was die Füße anbelangt und die Beine, als auch was die Arme anbelangt. Ein anderes Phänomen ist, dass sie sich vielleicht an gar nichts mehr erinnern können. Durch Verdrängung die schlimmsten Dinge, die sie erlebt haben, einfach nicht mehr wissen. Also da hat jemand eine Narbe im Gesicht, eine tiefe Narbe, und er rätselt darüber, wie er dazu gekommen ist. Hat keine Erinnerung daran. Hat nicht mitbekommen, wie eine andere das mit dem Messer aufgeschützt hat. Das heißt, er hat es mitbekommen, aber er weiß es anschließend nicht mehr. Also die Amnesie, dieser totale oder teilweise Gedächtnisausfall, kann genauso eintreten wie das Gegenteil. Dass ich die Erinnerung überhaupt nicht mehr losbekomme. Also das ständig wieder, wie in einem Zwang, diese Erinnerung in mir auftaucht, durch irgendetwas meist ausgelöst. Also stellen Sie sich mal vor, nee, jetzt sollen Sie es nicht vorstellen, aber eine Vergewaltigung hat stattgefunden. In der Nacht, es hat geregnet, man hat Schmerz empfunden, man hat einen Geruch wahrgenommen, vielleicht sogar bestimmte Geräusche, Atmen. Alle diese Dinge, die ich jetzt gerade so schildere, sind alles Einzelbeobachtungen, die, wenn der Schock eintritt, zu einem Ganzen zusammenschmelzen. Und Sie können nachher nicht mehr differenzieren. So wie Sie ein ähnliches Atemgeräusch hören, so wie Sie einen ähnlichen Geruch wahrnehmen, so wie sie Nässe spüren, so wie sie Dunkelheit wahrnehmen, tritt das totale Erlebnis sofort wieder hinten auf. Es ist da. Und es ist keine normale Erinnerung. Normale Erinnerung, das ist so, wissen Sie, sich zurücklehnen. Man weiß, das ist in der Vergangenheit passiert, weit weg. Und man kann sie jetzt so ganz ruhig betrachtend auf seine Vergangenheit zurückkommen. Ganz anders in dieser Art von Erinnerung. In einem Trauma. Da ist es aktuell, da ist es da. Und in dem Moment können Sie gar nicht mehr unterscheiden, ob es eine Erinnerung ist oder ob die Katastrophe tatsächlich gerade im Moment aufs neue Leben passiert. Nebenbei, das kann man also in den bildgebenden Verfahren im Gehirn nachweisen, reagiert das Gehirn tatsächlich auch in dem Moment so, als wäre es im Moment der Katastrophe gerade drin. Und wenn das chronifiziert, wenn sie das nicht losbringt, führt es dazu, dass diese Todesangst und die damit verbundenen Reaktionen, eine, ich sage es jetzt mal so vereinfacht, eine Gehirnumprogrammierung durchführen und dass bestimmte Abläufe innerhalb von Verarbeitungsprozessen im Gehirn einfach umgebaut werden. Und das hat weitreichende Konsequenzen. Jetzt können wir weitermachen. Also Depression habe ich schon genannt. Wut, Aggression tritt auf. Man kann auftreten. Es können alle Arten von psychosomatischen Begleiterscheinungen auftreten. Kopfschmerzen, Bauchweh. Es können Essstörungen auftreten. Sie essen entweder zu viel oder sie essen zu wenig. Sie hätten Verdauungsstörungen auftreten. Oder Verstopfung bis zum Durchfall. Alles möglich. Asthma tritt urplötzlich auf bei Menschen, die nie zuvor Asthma gehabt haben. Ich zähle auf Allergien treten. Also das ist jetzt der ganze Bereich der Psychosomatik, wo das also bis in die leiblichen Vorgänge hinein sich durchsetzt, durchspielt. Und ich könnte jetzt hunderte weitere Symptome nennen. Das sind alles Zeichen. Und fassen, ich muss nochmal zusammenfassen. All das, was ich Ihnen jetzt gesagt habe, ist keine Krankheit, sondern es ist eine völlig normale Reaktion auf ein völlig unnormales Erlebnis zu haben. Ein schockierendes Erlebnis, auf etwas Unfassbares, was in dem Leben eingetreten ist. Normal hält es also so 4 bis 8 Wochen an. Danach ist es eigentlich so, dass bei den meisten Menschen, die sowas betrifft, die Reaktionen allmählich nachlassen. Sie werden schwächer. Ich könnte jetzt auch sagen, das Erlebnis wird immer mehr verarbeitet, wird in der eigenen Biografie integriert, aber eben nicht bei allen. Das ist jetzt ungefähr so wie bei der Wunde, von der ich erzählt habe. Jetzt sind wir eigentlich beim normalen Wundverlauf. Also der Heilung, die ungefähr dann nach einer gewissen Zeit eintritt. Und bei dem, was jetzt kommt, sind wir bei dem Prozentsatz der Menschen, bei denen dieses Ereignis eben jetzt zu Komplikationen führt. Also, wenn diese Symptome, die ich jetzt beschrieben habe, nicht aufhören, wenn sie weiter anhalten, wenn sie sich darauf verstärken, dann redet man nach diesen 4 bis 8 Wochen von einer posttraumatischen Belastungsstörung. Also Sie sehen, vorher ist eine Reaktion gewesen. Das ist keine Krankheitsreaktion. Aber eine Störung, da erreichen wir jetzt per Definition eine Phase, die jetzt als, ab jetzt als Krankheit gewertet wird. Also ab jetzt würde man dann, wenn man zum Arzt geht, auch Therapie verschrieben bekommen. Für das, was man dann behandeln möchte. Also es tritt jetzt eine Phase ein, diese posttraumatische Belastungsstörung, die jetzt als Krankheit zu werten ist, und wo man jetzt sagen kann, jetzt wird es nicht mehr allein aufhören. Jetzt brauchen Sie Hilfe. Das kann also Therapeuten sein, Psychotherapeuten. Jetzt muss es fachmännisch bearbeitet werden, so wie wenn eine Wunde, die sich jetzt angefangen hat zu vereitern und zu entzünden, vielleicht nicht mehr nur mit der Hausapotheke allein bearbeitet werden kann, sondern muss sie jetzt einen Arzt brauchen, der die Wunde spätestens so versorgt, dass nicht noch größere Schäden abgehen. Sehen Sie, was war das? Das war kapiert. Wenn diese Postraum posttraumatische Belastungsstörung chronifiziert, also mehrere Jahre anhält, dann kommt es zu einer letzten Phase des Psychodramas, dann, des psychotraumatischen Dramas. Das nennt man jetzt die anhaltende Persönlichkeitsveränderung. Jetzt bricht die Biografie auseinander. Jetzt könnte ich jetzt wieder anknüpfen an das, was ich vorhin sagte, das so formulieren, jetzt ist das Gehirn gut gebaut, aber ich will an diesem Bild nicht bleiben, weil das ist nur eine Anmerkung. Ich bin nicht der Überzeugung, dass das Gehirn der Steuerapparat für uns ist. Das ist etwas, wo sich was spiegelt. Das ist etwas, wo man Dinge sehen kann, zweifelsohne. Aber das Wirkliche, was dahinter steckt, ist eine psychische Angelegenheit, das ist eine seelische Angelegenheit, eine psychosomatische Angelegenheit. Aber die Seele wird eben gezogen im Organismus. Dass bestimmte Funktionsabläufe völlig durch den Schock umgebaut werden und sich im Verhalten zeigen. Jetzt werden die Menschen meistens so unverträglich, dass die Familien auseinanderbrechen, dass meistens der Beruf verloren geht, weil man mit den Menschen nicht mehr zusammenarbeiten kann, weil sie auch unzuverlässig werden. Sie werden kriminell oftmals, sie werden süchtig und in den allermeisten Fällen wird es damit enden, dass sie im Gefängnis landen oder sich selber umbringen. Was ich jetzt zusammenfassend sagen kann, ist so eine Bezeichnung, die man eigentlich kennt. Aus Opfern werden später Täter. Ganz knapp zusammengefasst, kann ich das so sagen. Am Anfang steht ein furchtbares Erlebnis, das eben nicht verarbeitet wird, nicht verarbeitet werden kann. Und es führt zu solchen oder kann zu solchen Persönlichkeitsveränderungen führen, die dann im biografischen Bruch, im Auseinanderfallen der Biografie letztendlich ändern. Und sehen Sie, um in den Satz nochmal anzuknüpfen, was Michael eingangs erwähnte, die Kinder meiner Schule sind zu allermeist bereits in dieser Phase drin. Bei denen hat es bereits stattgefunden. Durch Traumatisierung wie Vernachlässigung, durch Traumatisierung wie Misshandlung, durch Traumatisierung wie sexuellen Missbrauch, durch alle möglichen Dinge. Ich hab für Entführungsopfer in meiner Schule, da muss man nicht lange suchen, woher es kommt, warum das die Leute sich durchgeknallt sind. Aber ich sage Ihnen, diese Jugendlichen, die zum Beispiel da sind, die sind brandgefährlich. Da kann man nicht sagen, einfach nur, das ist jetzt das Opfer von vor 10 Jahren, armer Kerl, das muss man natürlich sagen. Aber auf der anderen Seite werden die zu jedem Opfer, weil sie eins auch nicht mehr haben oder vielleicht auch gar nie gehabt haben. Zum Beispiel das, was wir mit einer Gewissensfunktion bezeichnen könnten, zum Beispiel das, was wir mit Empathie bezeichnen würden, dass ich überhaupt was fühle, was ich dem anderen antue, wenn ich ihm ins Gesicht rede. Das liegt da überhaupt gar nicht vor. Sie selber, auch das sind Folgen von Traumata, die eingetreten sind, sind selber gefühllos. Meistens müssen sie sich ritzen irgendwo, um überhaupt wahrzunehmen, dass sie überhaupt noch real existieren. Sie glauben gar nicht, dass sie überhaupt real existieren. Sie glauben auch nicht, oder sie können oftmals auch Realitäten nicht vermitteln. Also eine Beschreibung zum Beispiel, was vorgefallen ist an einer bestimmten Situation, ist mit denen gar nicht möglich, weil sie die Welt ganz anders wahrnehmen, als wir sie wahrnehmen. Und wenn man dann Bescheid hat, war doch dabei, ich habe doch gesehen, was du gerade getan hast. Und was da war, das sieht in deren Sicht völlig anders aus. Und die würden jeden Einfluss schüren, dass ihre Beobachtung die richtige ist. Da gibt es Menschen, wenn man fragt, warum das in einer anderen Halbzeit geschlafen haben, der sagt ihnen, ja, ich dumm angemacht. Dann, wenn man dann weitergeht, wo es denn daran liegt, dass er dich dumm angemacht hat, dann wird man auf nichts, aber auf gar nichts stoßen. Da hat er mich dumm angeguckt. Fragt man den anderen, und dann weiß der, wenn mir das überhaupt angeguckt hat. Ich habe Kinder in meiner Schule, Die sind mir an den Hals gegangen, schon die Kleinsten.
Also ein jetzt mal ganz Vorbild.
Bis ich kapiert habe, dass das immer daran lag, wenn ich eine rote Krawatte an hatte.
Da muss man aber erst mal drauf kommen.
Also es steht zu vermuten, dass sich in seinem Leben etwas abgespielt hat, wo völlig belanglos am Rande irgendwas mit einer roten Farbe, vielleicht sogar mit einer roten Krawatte im Zusammenhang war. Und wo jedes Mal, wenn die Farbe rot oder die rote Krawatte kommt, jetzt dieser Flashback auftritt, wo sich Menschen dann, wie damals, in höchster Lebensgefahr wähnen und entsprechend reagieren. Gut, als erstes nochmal, an der Stelle, jetzt will ich das nochmal ergänzen, also ein bis zwei Tage die Akutphase, bis zu 8 Wochen diese Reaktionsphase, die lässt dann meistens nach, lässt sie nicht nach, sondern bleibt sie gleich stark, mündet sie in eine mehrere Jahre anhalten könnende Phase der Störung. Und wenn die nicht aufzuhalten ist, dann mündet es eben in die andauernde Persönlichkeitsveränderung. So, jetzt der nächste Schritt. Das ist jetzt mal ein Psychotrauma. Das ist das, was im Libanon an den Kindern sichtbar wird. Und Sie können sagen, wenn Sie in Erdbebenregionen gehen, wie nach China, dann werden statistisch gesehen 75% dieser Menschen dieses Erlebnis verarbeiten. Auch wenn es schlimme Erlebnisse sind. Wir können uns jetzt auch darauf auf ihre Faktoren unterhalten. Was ist denn begünstigt, im Leben eines Menschen mit einer Katastrophe fertig werden zu können, was also einen Schutzfaktor ausmacht? Also zum Beispiel eine heile Familie. Gesunde Bindung an andere Menschen, zumindest eine Bezugsperson. Das wären zum Beispiel Faktoren, die unglaublich positiv wirken würden, im Verarbeiten einer Katastrophe. Es gibt auf der anderen Seite eine Unzahl von Faktoren, die Risikofaktoren darstellen. Also wenn ich sage, wenn das dazu kommt noch zur Katastrophe, was er alles schon erlebt hat in seinem Leben, dass er keine Bindung hat, keine Bezugsperson, dass er aus schwierigsten Lebensverhältnissen herauskommt, dass er vielleicht schon mal traumatisiert worden ist, dann sind es alles Risikofaktoren, die das begünstigen, dass das Trauma eben nicht verarbeitet werden kann. Also man kann da vieles noch dazu sagen. Selbstverständlich spielt auch eine Rolle, welcher Dramatik dieses Trauma hat. Also wobei auch, also Sie können sich vorstellen, nehmen wir mal zum Beispiel an, wie gesagt, in Erdbeben sind es 75% der Menschen, die es verarbeiten können. Beim Krieg sind es nur noch 50%. Und wenn der Krieg nicht anonym kommt, wie so eine Bombe, sondern wenn er eben jetzt alle Soldaten kommt, der nie ins Zimmer reinkommt, bei einer Hausdurchsuchung und jemanden erschießt aus meinem Familienumkreis, dann sind es weit, weit weniger als 50%, die diesen Erlebnis noch fertig werden können. Ich will noch ein paar Dinge dazu erzählen. Wenn Sie zu den größten Katastrophen, die die Menschen beim Trauma damit umzugehen haben, ist das Ohnmachtserlebnis. Ist das Erlebnis, nichts mehr tun zu können. Also ein Mann, der verschüttet ist zum Beispiel, muss erleben, er kann nichts mehr tun. Ausgeliefert. Bei einer Vergewaltigung ist es ähnlich. Bei einem Krieg werde ich nachher von Gaza, wenn ich erzähle, Ihnen ein bisschen Beispiel erzählen. Und dieses Ohnmachtserlebnis bleibt nach dem Trauma. Und die Frage ist jetzt, wie kriegen Sie das wieder weg? Bei einem Trauma gibt es keine Zukunft mehr nach einem Trauma. Nicht Flashback heißt ja, gekettet sein an die Vergangenheit. Wie festgenagelt sein. Wie eröffne ich wieder Zukunftsperspektiven bei Kindern? Dass sie wieder an die Zukunft denken können. Wie schaffe ich das verloren gegangene Vertrauen in die Menschen wieder zurück? Oder in mich selber? All das sind nur vollpädagogische Fragen, mit denen man anfangen muss, was zu tun. Also, Notfallpädagogik heißt jetzt, mittels pädagogischer Möglichkeiten, die ich habe, erzieherischer Möglichkeiten, künstlerischer Möglichkeiten heranzugehen an diese geschockten Kinder und Jugendlichen. Und sehen Sie, was Sie da sehen ist, jede Traumatherapie fängt ja erst dann an, wenn die Krankheit da ist. Also hier, in dieser Phase, in den ersten 8 Wochen gibt es keine Therapie und keiner wird Therapie machen, weil die Therapie selber, wenn man sie zu früh macht, geradezu die Sicherheit vermittelt, erst recht in die Krankheit zu kommen. Wie können Sie das verstehen? Zur Traumatherapie gehört, dass man das Kind oder den Jugendlichen oder den Betroffenen so mit dem Erlebnis wieder konfrontiert, was ihm passiert ist, dass er nicht mehr ausweicht, sondern das akzeptiert und das verarbeitet. Normalerweise ist die Sache da so, dass man davor aus sich zurückzieht, dass man es vermeiden will, alles, was an dieses Trauma letztendlich erinnert. Es ist doch klar, ach, den Kindern. Weißt du, habe ich ein Kind gehabt, einen 12-jährigen Jungen, der hat jedes Mal völlig ausgeflippt, wenn man ihm die Hand geben würde, um guten Tag zu sagen. Da ist er in Panik gekommen, hat geschrien, ist davon gerannt. Was war geschehen? Der kam gerade die Treppe runter, der kam ihm entgegen, mit der Maus, und er wollte ihm gerade guten Tag sagen. Da brach das gesamte Treppenhaus zusammen und er war verschüttet. Und jedes Mal, wenn diese Bewegung nun erfolgt, entweder durch ihn oder durch jemand anderes, löst es bei ihm diesen Flashback aus. Und das heißt, er fühlt sich mit in der Katastrophe wieder drin. Deshalb kann der das so schreien, dann geht es mal davon. Also, Traumatherapie würde nun bedeuten, ihn dann so lange zu konfrontieren, bis er das aussieht und auch die Möglichkeit mitzugeben, dass er das aushalten kann. Aber wenn Sie das zu früh machen, stören Sie die Selbstheilungskräfte des Organismus. Das heißt, Sie werden die Krankheit durch die Therapie geradezu heraufbeschwören, anstatt zu verhindern. Deshalb beginnt die Traumatherapie erst hier. Und die Frage ist, was macht man in den ersten 8 Wochen? In den ersten 8 Wochen macht man alles das, was Schutz bietet, was Vertrauen schafft, was grundlegend stabilisiert, was die Selbstheilungskräfte anregt, so dass möglichst viele so stark werden, um das Erlebnis selber verarbeiten zu können und erst gar nicht in die Krankheitsphase abrutschen. Und sehen Sie, das können Sie jetzt mit allen möglichen pädagogischen Möglichkeiten versuchen zu unterstützen. Es ist gut, über ein Erlebnis reden zu können. Wenn Sie reden, das ist heraussetzen. Heraussetzen heißt Distanz schaffen zwischen dem Erlebnis. Und jetzt wie dieser Tagebuch schreiben, so ein tolles Bild. Weil man etwas gestaltet aus sich heraussetzt, dann von außen die Sache anschauen kann. Was machen Sie mit Kindern, die das nicht können? Sie dürfen sie nicht zwingen dazu. Dann geben Sie ihnen ein Blatt Papier, ja, malen wir was, zeichnen wir was. Jedes Trauma wird ihnen, also es ist eine kreative Methode, Dinge auszudrücken, ohne dass ich Sprache einsetzen muss. Also malen wir eine Zeichnung wird eingesetzt. Ich habe gerade jetzt in Indonesien ein Kind, 8 Jahre, hat ein Bild gezeichnet und hat da was gestaltet, freies Bild, und die Mitte war eine völlig leeres Zentrum im Bild. Also da, wenn man aus dem Haus kommt, oder ein Mensch erscheint, oder ein Baum erscheint, oder irgendwas, da ist was immer eine Projektion von einem selber ist. Egal, ob es das Haus ist, egal, ob es ein Baum ist, egal, ob es eine Menschendarstellung ist, es ist immer was mit einem selber zu tun. Und man kann unglaublich viel an dem erkennen, wenn man ein Glück dafür hat. Was bedeutet es, wenn das im Zentrum eines Bildes nichts mehr ist, leer ist, Hohlraum ist? Und das Kind gefragt. Was? Das ist fertig. Das ist fertig. Nee, da fehlt noch was. Gefragt, kannst du da noch was hinmachen? Ja, kommst. Wenn du was gemacht hast? Erdrutsch war ein Punkt. Also mitten in einer schönen Landschaft Auf einmal sind die Gerüll trocken gekommen, die das Zentrum ausgemacht haben. Das Kind kam aus einem Dorf, das heute nicht mehr existiert, weil der ganze Berg über abgerutscht ist und nichts mehr da ist. Also bildschaffende Methoden, das können Sie jetzt auch mit Farbe machen. Das ist natürlich Aquarellmalen, was unglaublich gut ist. Das ist was Lösendes, was Fließendes ist, was eine Verkrampfung löst. Sie können anfangen, Massagen zu machen mit den Kindern. Ich habe hier Kinder, also da waren wir in einer Region, da war eine Kindfabrik. Die Kindfabrik ist durch das Erdbeben eingestürzt, die Chemikalien sind freigetreten und hatten ein unglaubliches Loch ausgelöst. Können Sie sich vorstellen, da war eine Schule mit über 300 Kindern, viele, viele eingeklemmt. Und jetzt kommen die Giftschwarzen und zum Schluss sind alle tot. Wir haben ja mit Kindern gearbeitet, mit Erwachsenen, aber die Regierung hat dann gebeten, dass wir zu diesen Fabrikarbeitern gehen und denen den Tag gestalten. Das haben wir auch gemacht. Da war eine Frau, die sehr erfolgreich gemacht, will ich noch nebenbei sagen. Das ist ein Ort gewesen, wo das war der Grund, warum das man sich hingeordnet hat. Weil ich sagen, jedes Mal, wenn die Fabrik zu Ende ist, morgens um 5 gehe ich in den Hof, da hängen dann wieder 7, 8 Uhr ganz aufgehängt. Und so war es auch nebenbei mit den Eltern in den Camps, wo sie dann die Zelte gelegt haben. Und keiner hat sich mehr richtig aus dem Hotel rausgebraucht, weil immer diese Suizide dann da waren. Da war eine Frau unter dem Knie, Hartmann, die hat nie mitgemacht, die saß immer da, hat nicht geäußert, war völlig bewegungslos im Gesicht. Und den ganzen Tag hat sie uns begleitet. Und immer wenn wir weggegangen sind, ist sie immer hinterher gekommen. Dann hat sie versucht, um sie zu kümmern, abgeblockt, die war noch nichts war möglich. Und ganz am Schluss, nach 8 Stunden, als wir in unsere Autos steigen wollten, war sie wieder am Auto da. Und die Psychotherapeutin, hat sie in den Arm genommen. Und sie hat es zugelassen. Und dann hat sie auf sie eingeredet, der hat die nichts verstanden, sprachlich, ohne Dolmetscher nicht kommunizieren können. Und dann fing sie an, diese Frau so ein bisschen zu massieren. Also massieren ist schon immer Frieden, also so an den Oberarmen, an den Schultern, einfach so ein bisschen. Und die Reaktion war, dass die Frau auf einmal anfing zu würgen. Nach 2, 3 Minuten fing die an zu würgen, hat erbrochen. Und nach diesem Erbrechen hat die geredet wie ein Wasserfall. Wir haben nochmal 3 Stunden anrennen müssen. Weil dann hat sie angefangen, ihre Geschichte zu erzählen. Der Schreck steckt ein in den Kindern, sagen wir auch manchmal. Und von daher ist es tatsächlich so, es ist ein Kampf. Man kann versuchen, mittels verschiedener Möglichkeiten, unter anderem Massage oder Einführung, diese Krämpfe zu lösen. Damit ist die Gesundheit doch nicht angetreten. Aber es ist eingetreten dort etwas, was löst. Sehen Sie, Sie können weitermachen, Sie brauchen Bewegungsspiele, wenn Sie jetzt Verkrampfung lösen wollen. Sie müssen Kinder in Bewegung bringen, durch erlebnispädagogische Dinge, durch Kreisspiele. Sie müssen die ganzen zerstörten Rhythmen wiederherstellen, im Kopf die Rhythmen, im Brustbereich die Rhythmen, in den Bewegungsabläufen, im Verdauungsapparat die Rhythmen. Alles ist kaputt, alles ist zerstört. Und Sie müssen es wieder aufbauen. Sie müssen Rituale schaffen. Sie müssen die Schlafstörungen bearbeiten. Wie kriege ich ein Kind in den Schlaf abends, ohne dass ich ihm eine Pille gebe? Wie mache ich das? Wie gehe ich mit Kindern um, die Albträume haben? Wie bearbeite ich Albträume? Wie gehe ich mit Ängsten um? Wie gehe ich mit Panikattacken um? Wie gehe ich mit den Flashbacks um? Alles ganz praktische Fragen. Also ein Flashback, den können Sie dadurch verhindern, wenn Sie merken, wenn er aufzieht, dass Sie ganz einfach die Augenbewegung von links unten nach rechts oben versuchen zu bewegen. Also das ist ein ganz einfacher Kniff. Ja. Und eine erste Hilfemethode, die einen Flashback unterbricht, wenn Sie ihn in der Anfangsstadie erreichen. Sie können, also noch eine kleine Zusatz. Sie können Albträume dadurch bearbeiten, Sie können Albträume dadurch verarbeiten, dass sie sich das erzählen lassen und dann versuchen, das Ende, die Katastrophe, die immer die gleiche Katastrophe ist, wenn es ein traumatischer Albtraum ist, zu verändern. Sie arbeiten mit den Jugendlichen und Eltern zusammen daran, wie könnte der Traum auch anders ausgehen? Muss der so ausgehen? Und sie merken, dass sie lange genug daran gearbeitet haben, wenn sie das gemalt haben, dann anschließend verändert sich der Traum. Nach 3-4 Tagen geht es los. Sie können genauso traumatische Spiele erkennen. Und Kinder spielen immer das gleiche Spiel. Und es immer der gleichen Katastrophe endet. Sie müssen versuchen, ein Spiel anzugreifen. Aber jetzt nicht einfach die Tiere, das geht nicht. Sie müssen das verändern. Mit dem Kind zusammen. Dann werden sie merken, dass sich das löst. Und genauso können sie traumatische Bilder verändern. Das wäre eine praktische Übung, die man machen müsste. Und ich bin jetzt schon darauf hingewiesen worden. Ich blende jetzt mal in unseren Gaza-Einsatz rein, wo man einfach bestimmte Dinge dann praktisch sehen kann. Also wir sind im Januar mitten in den Krieg in Gaza gegangen, auf Bitten von israelischen Freunden. Wir waren nur 4 Tage dort, dann mussten wir da raus, weil die Grenzen geschlossen worden sind und wir über lange Zeit keine Möglichkeit sonst gehabt hätten, mehr rauszukommen. Wir können es einfach ablaufen. Das ist das Team. Beim Gaza-Einsatz 2, das ist schon Juli. Da sind wir dann wieder hin. Und das ist der Grenzübergang in Eres. Das ist die Truppe. Über den Grenzübergang möchte ich nichts sagen. Und alles, was ich jetzt so einfließen lasse, hat keine politische Dimension. Also jetzt gerade mal ausnahmsweise nicht. Sondern es geht rein um humanitäre Fragen. Grenzabfertigung jetzt auf der Hamas-Seite. So sieht es aus, wenn man durch den Gaza durchgeht, dann wird Stadt noch hier gut erhalten. Viele andere sind einfach, ist alles Schrott. Alles zusammengebombt. Wie gesagt, wir sind, wir haben dort mit einem, wir würden sagen, wahrscheinlich Gesundheitsministerium zusammengearbeitet, eine Abteilung für psychische Gesundheit der Bevölkerung. Sie können sich vorstellen, dass in Gaza bei den 1,2 Millionen Menschen, die dort leben, dass sie da eine das ist, sind unsere Kooperationspartner dort gewesen. Das ist ein Waisenheim jetzt, mit dem wir arbeiten, das ist der Direktor. Beim ersten Einsatz mussten wir da genau abbrechen. Die Kinder waren versammelt, wir wollten anfangen, wir sind übrigens keiner oder nie, was wir da gerade sehen. Also. Nicht, wir wussten, wir wollten gerade anfangen, mit denen zu arbeiten. Da kam die Anweisung vom Auswärtigen Amt, unverzüglich ins Taxi zu steigen und zur Grenze zu fahren. Das haben wir dann auch gemacht und haben uns dann aber geschworen, wenn wir zurückkommen, werden wir bei diesen Kindern anfangen. Und das haben wir dann gemacht. Das Erste, was erfolgt, ist immer der Kreis. Wir fangen immer mit allen Kindern an, egal ob es 200 sind. Wir machen einen Kreis, wir beginnen mit einem Ritual. Wir wählen uns. Dann rhythmische Übung auch rhythmischer Art, also wo die Bewegung schon noch mehr gestaltet wird, noch mehr geführt wird. Und dann geht es in Arbeitsgruppen, also in Workshops, wie Kunsttherapie, Hyperrhythmie, Heilrhythmie, aber es können auch ganz, können auch Erlebnis- oder theaterpädagogische Übungen letztendlich sein. Und das sieht man da jetzt eben aus verschiedenen Workshops raus, was wir da letztendlich gemacht haben.
Also das kennen Sie wahrscheinlich. Irgendwo. Jetzt ist bei diesen Kindern tatsächlich ganz leise das Problem, dass sie gar nicht sagen können, dass das Trauma schon rum ist. Das ist ja ein permanent anhaltendes Trauma. Und diese Kinder, die da sind, das sind alles weiße Kinder, das heißt, sie haben alle ihre Eltern verloren, sind schwer traumatisiert. Und zwar nicht nur einmal, nicht nur das Trauma des Kids 1, also der einfach Traumatisierung, wie sie das zum Beispiel nach einem Erdbeben haben können, sondern sind Kinder, die haben mehrfach Traumatisierung hinter sich und sind entsprechend auch ihrem Verhalten schwierig. Also wenn Sie das anschauen, Sie merken, es sind ganz einfache rhythmische Dinge, um die es geht, wo eben versucht wird, wieder Kinder in den Rhythmen reinzukommen. Das war jetzt so eine Gruppe, die frei gezeichnet hat. Das ist eine 78-jährige Cornelia-Ring, die wir dann mitgenommen haben. Und ich bin sehr, sehr dankbar, dass sie mitgegangen ist. Und ganz klar, das ist ja, also sie wird nicht allzu viele Menschen finden, die da hingehen wollen. Wir haben einen täglichen Gegenklagen gehabt. Wir haben morgens sind sie in 4 Stunden gelegt worden durch das Geknatter der Maschinengewehre in den Straßen und so weiter. Und was diese Frau in wenigen Handgriffen mit diesen Kindern fertiggebracht hat, an Strahlkraft in den Augen zu erzeugen, an Aufweichen von betonartigen Mimen, also Gesichtsausdrücken, das war schon unglaublich. Also nach der Arbeit in den Waisenheimen sind wir dann in den Stadtteil Chavalia gegangen. Das ist einer Stadtteil, der eigentlich völlig zerstört ist. Und hatten dort in Sommercamps gearbeitet. Das heißt, die Kinder hatten keine Schule zu der Zeit, sondern sie sind versorgt, zum Teil untergebracht gewesen in verschiedenartigen Sommercamps. Wir haben uns einfach beteiligt darin, mit denen unsere Übungen, unsere Notfallpädagogik in diesen Sommercamps einfach anzubieten. Also mal so einen Umblick holen, Sie schauen, da steht nichts mehr. Veranstaltet, ist also eine Vorbesprechung gewesen, dann mit den dortigen Erziehern. Auch ein bisschen Einführung in das, was wir machen. Den Fallschirm haben wir auch immer dabei, wir haben bestimmte erlebnispädagogische Übungen gemacht. Im Prinzip geht es darum, dass eine Geschichte erzählt wird jetzt hier und dass diese Geschichte versucht wird, in Bewegung umzusetzen. Und überhaupt versucht wird, über Bilder und über Bewegung die Kinder aus ihrer Lethargie irgendwo ein bisschen rauszubringen. Und dass das rhythmisch gemacht wird, dass es mehrere Tage gemacht wird. Und dass immer wieder das Gleiche gemacht wird. So dass eine Sicherheit, ein Halt, eine Orientierung entstehen kann. Dass man auch wieder Zukunft planen kann, dass man weiß, was auf einen zukommt. Das sind alles ganz kleine, aber ganz sehr, sehr hilfreiche Botschaften für die Kinder. Das sind jetzt kunsttherapeutische Sachen gewesen, wie Kneten, wie Malen, wie Zeichnen und so weiter. Und sehen Sie, wenn Sie mal einen Camp suchen, wo Selbstmordattentäter ausgebildet werden, dann können Sie da jetzt hinschauen. Das ist eines der berühmten Hamas-Camps, wo etwa insgesamt 25.000 Selbstmordattentäter ausgebildet werden. Und auch da dürfen Sie wieder wissen, dass der Nährboden für diese Selbstmordattentäter psychotraumatische Erlebnisse sind. Aus Opfern werden Täter.
Einsatz, den wir dann in Gaza jetzt zum Beispiel gemacht haben, auch unter dem Thema mal Terrorismusbekämpfung sich anschauen. Allerdings mal auf eine andere Art und Weise als durch Polizei oder militärische Einsätze. Das ist Al-Katan-Center, mit dem wir alle zusammenarbeiten. Das Bild jetzt ist falsch. Wir haben nämlich immer in unseren Einsätzen dabei auch Fortbildungskurse für Fachpersonal, für Erzieher, für Lehrer, für Therapeuten, für Kindergärtner, für alles Mögliche, für Ärzte. Und wir haben da eine Woche lang mit etwa 100 Leuten Notfallpädagogisch gearbeitet. Das heißt, wir haben in Theorie und in Praxis Notfallpädagogik uns angeschaut. So, ich werde jetzt zum Ende kommen. Ich weiß nicht, vielleicht haben wir oder sonst irgendwann mal Gelegenheit, das zu Ende anzugucken. Es ist auch nicht notwendig, dass wir jetzt den Film einfach durchschauen. Hier noch ein letztes Beispiel, hier nochmal bringen. Wir haben im Gazastreifen mit einer Familie gearbeitet, das sind die Sanunis. Die Bilder hier kommen jetzt dann anschließend. Das ist ein Familienclan, der mitten in der Panzerschneise lag, wo die israelischen Panzer angerückt sind. Und sie wollten ja nicht in Stadtzentrum, sondern an Häusern Rand Quartier gezogen. Sie haben sich zwei Häuser ausgesucht und sie haben aus Sicherheitsgründen um diese Häuser herum die ganzen Stadtteile geschossen, der drumherum stand. Und das, was Sie in den Medien ja immer wieder lesen können, war das, dass diese Häuser des Salonikans betroffen waren und dass die Kinder und Erwachsenen, die da auch eingeschlossen und verschüttet unter diesen Trümmern lagen, über 4 Tage lang nicht versorgt werden durften, weil das ist ein israelisches Militär, auch seine eigene Stellung dort sichern wollte. Das heißt, sie haben die Rettungskräfte ferngehalten, auch um sich selber zu schützen. Und sie haben gesagt, es können ja nicht nur, vielleicht auch nicht nur Rettungskräfte kommen. Und wir haben mit den Kindern gearbeitet, die da unter dem Schutt lagen, dann gerade befreit worden sind. Und sie haben viele, entweder in Bildern oder in Ansprachen uns erzählt, was sie da alles erlebt haben. Ein Mädchen mit 12 Jahren hat gesagt, sie hat nur deshalb überlebt, unter diesen Trümmern, hat sie damit beschäftigt, weil sie erstmal sind ihre ganzen Geschwister mit ihr gestorben, einer nach dem anderen, im Laufe dieser 4 Tage, die Eltern sind gestorben. Und sie hat nur überlebt, weil sie die Aufgabe eigentlich gesehen hat, die Ratten fernzuhalten, die da diese Leichen fressen wollten. Sie können, wir haben Kinder gehabt, mit einem Jahr jungen, ein Jahr und 2 Monate, der hat alles wieder aufgegeben, was er bis dahin gelernt hatte, ist zum Säugling wieder geworden und war tief traumatisiert. Also den haben wir bestimmt nur so helfen können, dass ein Mensch sich den ganzen Tag nur mit ihm beschäftigt hat. Ansonsten müsste er dringend therapeutische, psychologische, nicht ganz psychiatrische Hilfe erhalten, um da wieder rauszufinden. Wir haben Menschen gefunden, die eine Mutter, die ich da vor dem Haus sitzen sah, völlig apathisch, völlig verzweifelt, völlig depressiv. Wir stellen sich vor, die haben ein Stück Kehlwachse in die Hand gedrückt. Wir fingen die an, da was zu machen, hat er immer gelernt, ist wieder alles gewesen. Und als er nach 20 Minuten fertig gebracht hat, eine Kugel zu formen, ist auf einmal die Mauer zusammengebrochen. Und sie hat dann nämlich gezockelt, hat geredet, hat den Dolmetscher geholt. Dann hat sie mich in eine Hütte, leider, wenn man das jetzt auch nicht sehen, in eine Hütte zurückgebracht, wo das Blut über das kleine Kindes noch an der Hand klebte, das dann erschossen worden ist, ohne dass sie auch so verzweifelt war. Also ein einjähriges Kind, ein Häuserkampf. Als Häuserkampf meine ich, ich sage das jetzt an der Stelle erstmal ohne Vorwurf. Ich schreibe es nur als eine Beschreibung von Soldaten, die vielleicht eben erst schießen, bevor sie gucken, auf wen sie schießen. Aus eigener Angst. Und das ist dann allerdings ein anderes Kapitel. Dass man dann die Wand und das Boot viel unten drunter liegen muss, hinschreiben muss. One is gone. Und dann unten drunter 1,2 Millionen mit einer Folge. Also, sie stoßen natürlich an zum Beispiel auch auf Verbrechen. Wo einfach dadurch, dass die Verhältnisse so sind, wie sie sind, Menschen aus der Hand geraten. Wo sie Eindrücke haben können, auch mal ganze Einheiten, die da hausen und gegen 30-Jährigen Krieg. Das ist heute bekannt, man hört es nicht gerne, aber sie werden das in Gaza an dieser Stelle angreifen. Ich sage nochmal, unsere Aufgabe war nicht politisch, unsere Aufgabe war humanitär. Es galt, den Kindern zu helfen. Es galt, die Folgen der Psychotraumatisierung zu bearbeiten. Wir werden das Projekt wahrscheinlich fortsetzen. Das ist so glücklich verlaufen, dass uns wahrscheinlich das Auswärtige Amt einen dreijährigen Einsatz finanzieren wird in Gaza schreiben. Das wird jedenfalls in Verhandlungen im Moment zusammen mit der Freien Universität Berlin, mit einem psychosozialen Institut dort, sind wir dabei, Programme auszuarbeiten und Einsätze auszuarbeiten, wo wir langfristig in Gaza tätig werden wollen. Aber unsere Organisation ist nicht für Gaza gegründet worden, sondern sie heißt Notfallpädagogik und sie wird in der ganzen Welt eingesetzt werden, wo Katastrophen passieren. Ganz herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit.